und lesen ab Vers 1 bis 8.
Wir sind nun am dritten Brief, den Johannes beschrieb, angelangt. Und wir erkennen in diesem Brief auch den Gehalt, der in diesem Briefe liegt, dieser Inhalt, der für sich spricht. Und zwar schreibt Johannes diesen Brief und er bezeichnet sich als einen Ältesten. Nun, es gibt viele Richtungen, auch heutiger Tage, die gar nicht wissen, was ein Ältester in einer Gemeinde ist. Und es ist schon notwendig, dass wir mit den Dingen des Wortes Gottes Umgang pflegen, um zu wissen, was Ältestendienst und was Älteste sind. Es gibt auch heute gläubige Kreise, die verleugnen die Ältestenschaft. Und dann wiederum gibt es solche, die setzen in eigener Regie Älteste ein. Alles das ist nicht biblisch. Gottes Wort gibt uns da ganz klare Weisungen. Und zwar ist die Ältestenschaft eine Sache, die fundamental in die Lehre des Neuen Testaments gehört, und zwar in die Lehre der neutestamentlichen Gemeinde, der Gemeinde Jesu, und zwar als Ortsgemeinde. Johannes ist oder stellt sich vor als ein solcher Ältester, und er schreibt diesen Brief dem geliebten Gaius, und zwar sagt er, den er liebt in Wahrheit. Dieser Gaius ist uns bekannt aus dem Worte Gottes, weil auch Paulus mit ihm Gemeinschaft pflegte. Wir lesen das in Römer Kapitel 16. Da finden wir etwas von diesem Gaius in Vers 23. Römer 16, Vers 23. Es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Versammlung Wirt. Und daraus erkennen wir, dass Gaius einer war, der in seinem eigenen Hause die Gemeinde, die örtliche Gemeinde aufnahm. Also bei ihm war die Gemeinde, die er hier schreibt. Er schreibt also an denen, der dort diese Gemeinde hat. Muss ein verworrenes Verhältnis gewesen sein in dieser Gemeinde, wie wir dann auch in der nächsten Stunde sehen werden. Er schreibt diesen geliebten Gaius, von dem Paulus sagt, dass er auch sein eigener Wirt war. Das heißt also, Paulus war dort schon übernachtet. Er hat dort die Gastfreundschaftlichkeit des Gaius erfahren. Er wusste etwas von Aufnahme. Deshalb ist auch dieses ganze Kapitel vorrangig behandelt von Aufnahme, einander aufzunehmen. Und Paulus war damit vertraut, wie Gaius ihn aufgenommen hat als Wirt, und nicht allein ihn, sondern die ganze Gemeinde. An diesen Gaius schreibt nun Johannes, von dem er sagt, er würde diesen Gaius lieben in Wahrheit. Nun kann man noch anders lieben. Sicherlich, Gottes Wort bringt auch das, und zwar mit Lippen, wie wir das auch im ersten Johannesbrief ermahnt finden, dass wir nicht einander lieben sollen mit Worten, sondern in Tat und Wahrheit. Nun heißt es, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgehe und du gesund seist, gleich wie es deiner Seele wohlgeht. Der Gaius ist also einer gewesen, der diese dortige Gemeinde in seinem Hause untergebracht hatte und dem es wahrscheinlich nach den Bedürfnissen des Leibes nicht immer recht gut ging. Wir wissen nicht, was er hatte. Aber eines steht klar, dass es seiner Seele wohl ging, weil er in dem rechten Verhältnis zu Jesus Christus stand, und er, Johannes, wünscht nun, dass es ihm nach dem Leibe genauso gut gehen möchte wie nach seiner Seele. wie es ihm erging nach seiner Seele. Wir haben zuweilen diesen Vers auch manchmal zitiert, wenn wir den Dienst nach Jakobus 5 taten, indem wir einfach den Willen des Herrn darin erkannten, dass Gott will, dass es uns wohl ergehe in allem, nicht nur in der Seele. Es ist eine irrige Auffassung, dass es nach dem Willen Gottes sei, dass wir hier nun herumlaufen, wie wir das in Johannes 5, Vers 2 finden. Vers 2 bis 4, und da lagen eine Menge Kranker und Lahmer und Dürrer und lauter solcher Leute. Ausgedörrte lagen da. Das ist das Bild der Gemeinde Jesu heutiger Tage. Ausgedörrte und Lahme und Blinde und Verzehrte. Aber interessant ist nicht durchs Wort Gottes, sondern von all den Dingen verzehrt, die nicht Christus heißen. Das ist ja unser Wachstum, wenn wir uns in Christus verzehren. Das ist Bestand. Das ist Existenz. Und alles andere ist Vergänglichkeit, das nicht Christus heißt. Der Jesus möchte uns nun schon so haben, und zwar ganz. Der Jesus will uns ganz besitzen. Und zwar so sollen wir vor dem Herrn Jesus gefunden werden, gleich wie er, wie der Herr Jesus im Lichte wandelt. So sollen auch wir im Lichte wandeln. Das ist sicherlich nicht immer leicht aufgrund der Prüfungen, aber der Herr Jesus will auch, dass wir gerade in den Prüfungen unseres Lebens Bewährung zeitigen, weil wir durch Prüfungen dem Herrn Jesus die Möglichkeit unterbreiten, dass wir beweisen, dass wir ihn lieb haben, durch Überwindung. Und er sagt nun, denn ich freute mich sehr, wie da nun Brüder kamen und Zeugnis gaben von deinem Festhalten an der Wahrheit, gleich wie du in der Wahrheit wandelst. Nun, es gibt heute viele Gläubige, und es hat sich seit den Tagen Jesu so manches verändert, nicht allein die Jahreszahl. Und wir wissen, dass das 20. Jahrhundert gerade im Auftrieb von Lehren, falscher Lehre und krummen Dingen, die gelehrt werden, gerade das 20. Jahrhundert nun so manche sonderbare Blüte hat treiben lassen. Und hier wird immer wieder herausgestellt, dass dieser Gaius einer war, den auch andere Brüder Zeugnis gaben. Nun, das ist ein Problem unserer heutigen Zeit, dass einer über den anderen den Mund aufreißt und weiß über den der Mund aufgemacht wird, er kennt ihn nicht einmal. Damit wird akute Finsternis geoffenbart unter Gläubigen. Johannes beruft sich also auf solche, die den Gaius erlebt hatten. Gerade in dieser Gemeinde, in der nicht nur der Geist Gaius war, da war auch noch ein anderer. Da war einer dabei, der nannte sich in Vers 9 Diotrephes, wir kommen in der nächsten Stunde dazu. Der hatte einen anderen Geist als gerade Gaius. Und wir sehen, wie vorbildlich Gaius geht. Er sagt nicht, den Diotrephes, den werden wir das Messer geben, nicht wahr? Mit dem Diotrephes will ich nichts mehr zu tun haben. Da waren furchtbare Nöte in dieser Gemeinde. Einmal war der Gaius der die Gemeinde aufnahm, und in dieser Gemeinde spielte sich einer auf, das war Diotrephes. Und dieser Gaius konnte aber nur durch Gemeinschaft der Liebe untereinander, konnte Gemeindeleben aufrechterhalten werden. Und dieses Gemeindeleben ist überhaupt nur möglich, wenn nun einer die Lasten des anderen trägt, nicht wenn einer ein anderes Messer zeigt. Und das hat Gaius hier in wunderbarer Weise vorgezeigt, wie er diesen Diotrephes getragen hat in seinem gottwidrigen Zustand, weil Diotrephes wiedergeboren war. Wir sehen also, dass auch Kinder Gottes noch ganz furchtbare Figuren abgeben können, wenn sie nicht im Licht, im Zentrum Gottes wandeln. Die Gotteskindschaft ist kein Beweis dafür, dass Kinder Gottes nicht gleichzeitig, wenn sie nicht die Gegenwart Jesu suchen, gleichzeitig auch in einer manchmal recht tiefen, verblendenden Finsternis gefunden werden können, wie wir es hier beispielsweise bei Diotrephes finden. Diese Brüder bestätigen durch sein Zeugnis und durch ihr Zeugnis, sein Zeugnis, vom Festhalten an der Wahrheit. Man muss sich manchmal wundern, wenn man heute Namen liest oder hört und die uns bekannt sind von einem fundamentalen Festhalten am Wort des Herrn und dann plötzlich heißt, der redet plötzlich irre. Da hat er irgendwie einen liberalen Geist da abbekommen, nicht wahr? Der ist geistlich schizophren, wenn er liberal geworden ist. Ist ganz klar, das kann nicht anders sein, denn das ist ein Abgrundgeist, die müssen irre reden, weil es Geister der Verirrung sind, die in ihnen und aus ihnen heraus reden. Denn wir können nur das reden, was wir selbst in uns haben. Wir können niemals etwas anderes aus uns herauslassen, als das, was wir haben. Nicht wahr? Deshalb müssen wir Christus ganz in uns aufnehmen. Wir müssen uns bemühen, wir müssen alles daran setzen, auch wenn es unserem Fleisch, dem Leibe nicht schmeckt. Wir müssen alles daran setzen, den persönlichen Zerbruch zu suchen. Und das ist eigentlich der Schlüssel, auch für ein gotterhörliches Leben. Das beständigliche Suchen Jesu im persönlichen Zerbruch vor einem heiligen Gott. Da liegt alles drin. Gemeinschaft, neue Gnade, Bewahrung, Aufwärtsgehen zum Siegesleben. Alles das liegt darin. Wie töricht wären wir als Kinder Gottes, wenn wir dann die von Gott geheißene und gegebene Buße etwa außer Acht lassen würden. Er selbst wandelte in der Wahrheit. Er hat also nicht nur das Zeugnis vom Festhalten an der Wahrheit des Wortes, auch er selbst wandelte darin. Wisst ihr, das ist wieder ein Problem, dass wir nur dann dieses Zeugnis der Wahrheit haben, wenn wir auch selbst darinnen wandeln, nicht wenn wir erzählen, dass da irgendwie jemand darin wandelt oder wenn es noch schlimmer ausgelegt wird, dass wir selbst sagen, wir haben dieses Zeugnis und wandeln anders in dieser Welt. Das geht einfach nicht. Das fängt ja auch gar nicht mit dem Zeugnis an, sondern mit dem Wandel. Denn die Gotteskindschaft, die Nachfolge Jesu, beinhaltet zuerst Wandel und aus dem Wandel Zeugnis. Denn Wandel ist der das Zeugnis ist der Abglanz vom Wandel mit Christus. Ich kann kein Zeugnis sein, wenn ich keinen Wandel gezeigt habe. Denn der Wandel ist die äußere Darstellung in der Gemeinschaft mit Jesus. Und das Zeugnis ist die Erweiterung aus mir heraus. Wenn ich nicht in diesem Wandel bin, kann ich auch das Zeugnis nicht geben von Jesus. Ganz klar. Denn dann gebe ich ein falsches Zeugnis, weil sich nicht hinter diesem Wandel das vollzieht, was im Zeugnis dargetan wird. Das ist zwar sehr ernst. Und Gott wird uns daran messen, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen. Nach diesen Maßstäben wird Gott verfahren. Und der Sieg im Wandel, der Sieg im Zeugnis, wir könnten so sagen, der Sieg des Zeugnisses ist der Sieg des Wandels, und der Sieg des Wandels ist der Sieg über ein eigenes Leben in Buße und Beugung. Kann nicht von anderen gefordert werden. Ist eine freiwillige, von Gott gegebene Sache. Der Jesus hat nur freiwillige Nachfolger. Interessant. Nicht wahr? In die Nachfolge Jesu kann man nicht hineingeboren werden, außer Wiedergeburt. In die Nachfolge Jesu kann man nicht aus Tradition mitgezerrt werden. Das ist eine furchtbare Verzerrung. Wir müssen das ganz klar erkennen, dass unsere ganze Jesus-Nachfolge aufgebaut und aufgestellt ist auf eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Nachfolge, Wandel. Aus diesem Wandel heraus kommt das Zeugnis. Ich habe keine größere Freude als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Das ist sehr viel gesagt. Ich habe keine größere Freude. Woran haben unsere Herzen noch Freude? Wir wollen das ganz klar im Lichte Gottes erkennen. An was erfreut sich unser Herz? Die Bibel sagt ganz klar, dass die Liebe sich nicht an der Ungerechtigkeit erfreut. Dieser Gaius war einer, der konnte sich riesig freuen, wenn das Wort der Wahrheit gereicht wurde. Er konnte sich riesig freuen, wenn die Frucht, diese wunderbare Frucht des Wortes aufging, dass Menschen zu Jesus kamen. Auch wenn er sie gar nicht selbst hingeführt hat, er hat sich aber so mächtig gefreut und hat Gott Lob und Dank gebracht. Aus Freude darüber. Wie sieht's nun in unseren Herzen aus? Ich glaube, dass der Heilige Geist, das ist ja eigentlich die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns in diesen Zustand hineinzuführen, dass wir uns umgestalten lassen in dieses Bild, das wir hier haben. Das ist Werk des Heiligen Geistes. Nun kommt es darauf an, ob wir es dem Heiligen Geist genehmigen, solches an uns auszurichten und zu tun. Wir haben jene gewaltigen Geschehnisse, bei dem der Herr Jesus der Retter ist, der Vater, der die Rettung veranlasst hat, und nachdem nun die Rettung durch Jesus in Menschen zustande gekommen ist, der Heilige Geist die weitere Führung des Menschen übernimmt. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Der Heilige Geist hat also diese Sekundärstellung, nachdem wir zum Glauben gekommen sind, das erste entscheidende handelnde Ding an uns zu vollziehen. Er drückt seinen Siegel drauf. Sein Siegel wird draufgedrückt, damit die Versiegelung durch den Heiligen Geist nach Epheser Kapitel 1, 13 und 4, 30 geschieht. Ist dieses geschehen? Die Bibel sagt in Epheser 1, 13, dass wir versiegelt worden sind, nachdem wir geglaubt haben, nicht? Erst der Glaube und dann die Versiegelung, nicht umgekehrt. Sonst könnte es sein, wir würden auf der Zeile laufen, auf einmal hätten wir Siegel, nicht wahr? Das passiert niemand, das möchte ich nur sagen. Wir müssen erst im Glauben zu Christus gekommen sein, und zwar total, nicht ein bisschen Glauben. Ich wohnte, als ich bitte darum, dass man mir das glaubt. Ich war auch mal jung und wohnte da 1948, 49 in Braunheim. Und ich sprach meine Hauswirtin an, wir kamen so ins Gespräch, sie hatte mich eigentlich herausgefordert Und ich dachte, wenn sie es schon wissen will, muss es genau wissen. Und ich habe ihr dann Errettung und Verlorensein klar gemacht. Und als sie merkt, wer ich war, da fing sie plötzlich an zu frömmeln und zu heucheln. Und sagte mir dann, weil sie dann schnell zum Abschluss kommen wollte, sie liebte das Geschwätzige, aber wenn es auf die Dinge der Entscheidung zu Jesus, da war sie plötzlich nicht mehr geschwätzig. Da wollte sie so schnell wie möglich dann einen Schlussstrich haben. Und dann drehte sie sich rum und sagte zu mir, naja, also Herr Bergmann, an ein bisschen was muss man ja glauben. Halt, sag ich, nein, nicht ein bisschen. Herr Jesus hat uns nicht ein bisschen errettet am Kreuz von Golgatha. Nein, so nicht. Nein, 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 nein. Jesus Christus hat ein vollkommenes Werk der Erlösung getan. Und er rettet ganz und wir müssen ganz an Jesus glauben, wenn wir Erlösung haben wollen. Nicht ein bisschen. Ein bisschen bewegt der Apotheker mit der Pinzette, nicht wahr? Das ist ein bisschen. So wird nicht ein Eingang ins Reich Gottes verzeichnet. Gottes Wort sagt, dass wer in dieses Reich eindringt, mit Gewalt eindringt. Und Gewalttuende reißen es an sich. Das ist Reich Gottes. Und nicht ein bisschen mit Lupe und Pinzette da. Nix. So wird Jesus Christus nicht dargestellt, der am Kreuz von Golgatha sein Leben hingegeben hat. Den konnte man nicht mit Lupe und mit Pinzette sehen und behandeln. Das waren harte Dinge, die dort geschahen. Gottes Wort sagt, dass dieser Geschehensort erhöht war. Christus war erhöht, wie einstmals die Schlange in der Wüste erhöht wurde. So sollte auch der Sohn des Menschen erhöht werden. Das geschah nicht an dunklem Orte, sagt Gottes Wort. Das war nicht zu leugnen, was am Kreuz von Golgatha geschah. Dort, wo der Heiland deine und meine Sündenschuld getragen hat. Da gab's kein Ausweichen. Jesus Christus hat unsere Sünden nicht im Zustand der Pinzettenbehandlung mit in den Tod genommen, sondern er ließ die ganze Gewalt und Macht der Sünde auf sich liegen. Das hat Jesus für dich getan. An diesem Jesus kommt auch heute niemand vorbei. Aber du kannst dich an ihm vorbeidrücken, wenn du durchaus suchst, dich an ihm vorbeizuschlängeln. Du kannst es haben. Aber der Jesus will, dass du dich ihm ganz auslieferst. Der Jesus kennt dein Herz. Er weiß, was in unseren Herzen ist. Und der Jesus will uns ganz retten. Er will uns frei machen von diesen Gewichten eines Apothekers. Dass wir in diesen Variationen denken und sehen. Jesus Christus hat uns frei gemacht von diesen Kleinlichkeiten, mit denen wir selbst unsere Sünde anschauen möchten, dass das nur ein Kavaliersdelikt sei, weil wir solch einen lieben Gott im Himmel haben, wird er natürlich beide Augen zudrücken, wenn wir dann erscheinen. Nein, so nicht! Christus hat alles gekostet, sein ganzes Leben. Alles, was er hatte, hat er hingegeben. Wegen deiner und meiner Schuld. So hat jeder Schuld am Tode des Herrn, der sich hingegeben hat am Kreuz von Golgatha, kommt keiner an ihm vorbei. Es ist bitter, wenn wir versuchen, uns hier am Kreuz von Golgatha vorbeizudrücken. Der Jesus lässt dir's zu, weil es deine Willensentscheidung ist, und der Herr Jesus respektiert deine Willensentscheidung. Aber du wirst einmal nicht gefragt, ob du die Willensentscheidung Gottes respektieren möchtest, wenn du einmal vor seinem Thron stehst. Gottes Wort sagt ganz klar, dass es den Menschen gesetzt ist, zu sterben, danach aber das Gericht. Wegen der in uns wohnenden Sünde sind wir alle völlig von Gott getrennt, völlig in Sünde verkommen und vermögen uns in eigener Regie nicht ins Leben hinüberzubringen. Und deshalb ist die Liebe Gottes dargestellt und gegeben worden im Sohne der Liebe, der für uns am Kreuz gestorben ist. In dieser Liebe der Wahrheit wurde nun dieser Gaius gefunden. Und er sagt nun in Vers 5, getreulich, Geliebter, treulich tust du, was irgend du an den Brüdern, und zwar an Fremden, getan haben magst. Er hat so manches getan, die Liebe ist tätig. Wenn die Liebe nicht tätig ist, ist sie Scheinliebe. Es gibt nur eine tätige Liebe. Wenn der Jesus im Himmel geblieben wäre und hätte nur von der Liebe Gottes geredet, dann wäre uns nicht geholfen worden. Nur durch seine tätige Liebe konnte uns Errettung und Erlösung gebracht werden. Aber nur durch seine tätige Liebe. Nicht anders. Und in Vers 6 wird wieder gesagt, dass diese von seiner Liebe Zeugnis gegeben haben vor der Versammlung. Die Brüder kamen zurück, wahrscheinlich waren es Hebräer, die kamen nach Jerusalem und haben in Jerusalem vor der Gemeinde gesprochen, was sie dort beim Gaius alles erlebt hatten. Wie liebevoll er sie aufgenommen hat im Namen des Herrn. Wie liebevoll er ihnen sie bewirtet hat, wie sie dort in der Gemeinde gesprochen, geredet und gedient haben mit all dem, was Gott ihnen gegeben hatte. Und du wirst wohl tun, wenn, das deutet nun auf die Zukunft hin, Vers 6, wenn du sie auf eine gotteswürdige Weise geleitest. Er wird wohltun. Das ist der Anfang des Evangeliums, die im Griechischen Eu, dieses Euangelion, dieses Evangelium fängt mit Eu an, Wohlbotschaft. Dieses Wohl ist der Ausdruck, dass uns die Herzen aufgehen, wenn wir das Wort Eu hören. Eu beinhaltet endlich. So ungefähr bedeutet es im Griechischen Eu. Und das haben wir hier im Griechischen, dieses Wohl. Du wirst Eu tun. Du wirst für sie belebend, bejahend sein. Es wird eine wohlangenehme Seite für die Brüder sein, die du dort aufnimmst, wenn du es weiter so tust, wie du es getan hast. Das soll es wohl heißen. Und von diesen Brüdern redet er weiter und sagt, denn für den Namen sind sie ausgegangen und nehmen nichts von denen aus den Nationen. Ich glaube, hier müssen wir ein klein wenig verharren, dass wir das Wort Gottes erfassen und verstehen, wie es gemeint ist. Was sagt, was meint die Bibel über diesen Satz? Für den Namen sind sie ausgegangen und nehmen nichts von den Nationen. Was soll das wohl heißen? Eines wissen wir, dass Israel in einer gewaltigen Tradition gefunden wurde. Israel hatte eine gewaltige Vergangenheit, denn sie hatten die Bündnisse, die Verheißungen, sie hatten die Väter, sie hatten die Propheten, sie hatten eigentlich den lebendigen Gott auf ihrer Seite. Aber Israel bewegte sich in Tradition. So ist es auch in unserer Christenheit. Wenn man Christus nicht im Herzen hat, da kann man Christ werden hier in Deutschland. Und dann ist man einer wie alle. Da fällt man gar nicht mehr auf. Das war das Zeichen der ersten Jesusgläubigen, welche Christen genannt wurden, dass sie sich unterschieden von den anderen. Dass sie sich unterschieden von der Welt. Wisst ihr, wenn wir uns nicht mehr von der Welt unterscheiden, dann sind wir ihr ähnlich geworden. Dann fallen wir nicht mehr auf. Kinder Gottes sollen durch ihr Zeugnis, durch ihren Wandel, wie wir es eingangs hatten, auffallen zum Positiven, nicht zum Negativen. Gerade deshalb, weil wir das Wort des Evangeliums haben, diese Evangelium, diese Wohlbotschaft, können wir anderen durch Wandel und Zeugnis zum Segen werden, indem wir ihnen das Wort vom Evangelium mitteilen. Der Jesus will nicht, dass wir anderen das Evangelium sagen, wenn wir selbst nicht im Herzen, wenn wir selbst Christus nicht im Herzen haben, wenn wir nicht den Heiligen Geist haben. Gott will nicht, dass er bezeugt wird von solchen, die gar nicht sagen können, wie es beim Heiland ist. Wie könnten es schon solche tun? Wie hätten es können die Amoriter bezeugen, wie es beim Heiland ist, die gar nichts von ihm wussten? Nicht wahr? So ungefähr ist das. Das können nur solche, die Christus Jesus im eigenen Herzen erfahren haben, nicht bei der Großmutter. Aber die Großmutter, die Jesus im Herzen hat, kann ein Zeugnis sein, kann einen Wandel hinterlassen haben. Das mag sein. Aber als Enkel genügt das längst noch nicht, dass wir eine gläubige Großmutter hatten. Wir werden deshalb nicht errettet. Absolut nicht. Wir müssen selbst errettet werden, weil Jesus Christus, ein persönlicher Heiland, für jeden Einzelnen persönlich am Kreuz gehangen hat. Wir kommen an Jesus nicht vorbei, er ist ein persönlicher Gott, deshalb müssen wir auch alle persönlich vor ihm erscheinen. Nun, diese Israeliten beriefen sich auf ihre Vergangenheit. Das machen heute die Kirchen und Freikirchen auch. Sie berufen sich auf ihre Vergangenheit. Und zwar beruft man sich meistens auf den Gründer. Einer der Gründer Israels war Mose. Später dann Abraham. Oder Abraham und später Mose. Gründer Israels. Wenn wir heute mit Leuten ins Gespräch kommen, dann berufen sie sich auch auf Menschen. Die einen sagen, nun ja, der Augustinus, der hat das so gesagt. Die anderen sagen, ja, der Luther, der schreibt das da so und so. Und so haben wir auch in der Freikirche viele Namen, die man zu einem dogmatischen Inhalt werden lässt und stellt nun Menschen in den Vordergrund, was gar nicht nach der Lehre des Neuen Testaments ist. Der Jesus will uns frei machen von dieser Tradition. Diese Brüder, von denen hier geredet wird, dass sie für den Namen ausgegangen sind, die standen in Tradition, neutestamentlich in Tradition. Und zwar können wir das hier an folgenden Dingen feststellen. Israel hatte erst das Gesetz und dann, als der Jesus auf dieser Erde war, verkündigten sie das Evangelium des Reiches. Und an dieser Reichsevangelisation hielten sie noch fest. Nicht am Evangelium der Gnade, sondern am Evangelium des Reiches. Wir schlagen Matthäus 10 auf und lesen den Vers 5, dann werden wir das finden. Es ist interessant, wie die Bibel Gottes Wort eigentlich alles enthält. Vers 5, da lesen wir, und die Zwölfe sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter. Samariter waren Vermischte zwischen Israel und Heiden. Sie sollten nur zu den reinen Israeliten gehen. Der Auftrag des Evangeliums des Reiches, nichts von den Nationen zu nehmen. Und hier in der Zeit des Neuen Testaments, da hielten die noch an diesem Auftrag fest. Die Ursache, weshalb sie plötzlich am Evangelium des Reiches festhielten, dürfte darin zu finden sein, dass sie gesetzlich waren. Weil sie sich noch nicht mit den Nationen, mit den Heiden eins machen wollten, obwohl Paulus sagt, dass die Umzäunung niedergerissen ist, der aus beidem eines gemacht hat. Aus Israeliten und Heiden hat der Herr Jesus diese eine Leibesgemeinde zusammengebracht. Und wenn sie nichts von den Nationen nehmen, sehen wir auch, wie hart sie noch auf dem Boden des Gesetzes waren, denn Paulus war frei vom Gesetz. Deshalb lesen wir in 1. Korinther 16 diese Freiheit, Pauli, 1. Korinther 16. Das ist, glaube ich, gleich am Anfang. Vers 3. Wenn ich aber angekommen bin, so will ich die, welche irgend ihr für tüchtig erachten werdet, mit Briefen senden, dass sie eure Gabe nach Jerusalem hinbringen. Aha. Die Hebräer haben also doch angenommen von den Korinthern. Jawohl, sie haben angenommen. Und die hier, die waren gar nicht in der Lehre der Urgemeinde zu Jerusalem. Die standen noch auf dem Boden des Evangeliums des Reiches, von den Nationen nichts anzunehmen. Es ist einfach interessant, wie wir hier die Auffassungen erkennen, auch unter Gläubigen. Und so sagt nun Johannes weiter in Vers 8, wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, auf dass wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Also er sagt nicht, die stehen verkehrt, weil sie nichts aus den Nationen annehmen. Sondern wenn ihr sie aufnehmt, seid ihr solche Mitarbeiter der Wahrheit Gottes. Auch wenn sie auf dem Boden des Gesetzes noch gefunden werden. Oder in der Bewegung der Tradition. Das spielt keine Rolle. Sie haben Jesus im Herzen, das ist entscheidend.
Denn für den Namen sind sie ausgegangen und nehmen nichts von denen aus den Nationen. Und in Vers 8 als Antwort steht, wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, auf dass wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. So sieht man daran doch wohl, dass diese es zwangsmäßig oder gesetzesmäßig gemacht haben, wie der Werner vorhin sagte, während der Paulus in den Briefen ganz klar schreibt, dass wir darin in einer Freiheit sind, dass wir solches nicht brauchen, sondern dass wir einfach auf Gott aufblicken, und dass wir aber die Verpflichtung haben, dass es unsere Aufgabe ist, einfach die Botschaft von Jesus weiterzutragen und nicht einfach in der Erwartung, etwas von jenen, denen wir es sagen, zu erhalten. Ich sehe das so, während Paulus niemals etwas erwartete von denen, denen er die Botschaft sagte, ist es bei denen hier im Johannesbrief so, dass sie auf keine Fälle etwas annehmen wollten. Ist es richtig?
Er kann genauso ein Proselyt gewesen sein, das weiß ich nicht. Ne? Die Bibel sagt es, ich habe es auch versucht zu ergründen, aber ich kam zu keinem Schluss.
Deswegen weiß meine Frage nicht.
Wir müssen die Sendung Jesu im geschlossenen Blick erkennen. Und zwar ist der Herr Jesus nicht zu den Heiden gekommen, sondern er kam zu seinem Volk. Er kam, um als Messias König das Millennium aufzurichten. Er ist von seinem eigenen Volk verworfen worden und durch die Verwerfung ist die Gnade zu den Heiden gekommen. Und das haben wir dargestellt im Evangelium des Reiches, in dem er erst jene 12 zu 2 aussandte, und zwar durften sie nur zu den Verlorenen des Hauses Israel gehen und nicht auf einen Weg und nicht von den Nationen haben. Aber später sendet der Herr auch die 70 aus, das heißt, die Fülle der Aussendung wird also in der 70 gefunden, während wir die 12 als Israel beherrschende Zahl kennen, so ist die 70 eine Zahl, mit der andere Größeneinheiten behandelt werden. Und zwar steckt einmal die 7 drin als eine göttliche Vollzahl mit 10 multipliziert. 10 ist die Zahl der Heiden. Und wir erkennen daraus, dass der Herr Jesus nun, nachdem er begonnen hat, das Evangelium des Reiches zu Israel zu tragen und diese 12 das Evangelium nur den Hebräern zu bringen hatten und dann später die 70 aussendet, in jede Stadt und in jedes Land zu gehen, hier die Sendung, die spätere Fülle der Sendung erkennen, nämlich, wie wir es auch in Markus Kapitel 16 haben, dass sie das Evangelium verkündigen sollen der ganzen Kreatur, der ganzen Schöpfung auf dem ganzen Erdkreis. Und zwar damit auch den Heiden. Wir müssen immer aufpassen, dass der Jesus sich ganz streng an die Israel beherrschende Geschichte gehalten hat. Er ist niemals herausgegangen, das ist bezeichnend. Und so kam er auch in das Seinige, lesen wir in Johannes. Aber die Seinigen, Israel, nahmen ihn nicht an. Und jetzt wendet er sich den 70 zu. So viele ihn nun aufnahmen, denen gab er jetzt das Recht oder die Macht, Kinder Gottes zu heißen. Nicht wahr? Und damit ist die Gnade und das Heil zu den Heiden gekommen, durch die Verwerfung ihres eigenen Messias.
Damit zu tun, dass der Johannes hinweggenommen wurde.
Ja.
Nein.
Ja. Wir müssen nur hier stark am Wort bleiben, dass wir nicht ins Spekuläre hereinkommen, aber ich werde mich sehr streng gerade noch dort bewegen, wo das Wort Gottes es sagt und mitteilt. Es war verheißen durch den Propheten Malachi, bevor der Tag, der furchtbare Tag des Gerichts kommt, eben diesen Elia zu senden. Und deshalb wird Johannes gefragt, bist du der Elias? Warum denn? Weil er gesagt hat, ich bin der Wegbereiter, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Nicht wahr? Er war sozusagen der Vorläufer des Herrn. Er hat nicht hoch von sich geredet, dieser Johannes der Täufer. Er sagt, er wäre nur noch nicht einmal würdig, nennen Jesus die Schuhsohlen an die Riemen an seinen Sandalen aufzumachen. Er hat also nichts von sich gehalten. Er hat eine ganz feine Haltung gegenüber dem Herrn Jesus. Und weil sie nun, sie sagen, bist du der Elias? Und da sagt er, nein. Bist du einer der Propheten? Nein. Ja, wer bist du denn? Bist du der Christus? Nein. Ich bin die Stimme eines Rufenden. Und da war es wieder aus. Er sollte den Weg des Herrn bereiten. Hätte nun Israel oder von Gott her wissend, dass Israel den Messias verwerfen wird, war nun die verheißene Person des Vorläufers Jesu zum Gericht Elia, der kommen soll, heißt. Aber weil sie ihn verwerfen würden, musste ein anderer Vorläufer kommen, und das war Johannes der Täufer. der Elia, der kommen wird, als einer der beiden Zeugen nach Offenbarung Kapitel 11, Vers 1 bis 13, oder Zacharja 4 in diesem Kapitel, das ist nur kurz, behandelt die beiden Söhne des Öles oder die zwei Zeugen, die vor dem Herrn der Erde stehen. Dieser Wegbereiter, dieser Elias, wird dann das Gericht einleiten mit der Wiederkunft des Herrn als König. Bei Johannes hat man den König Israel gekreuzigt. Und deshalb konnte wegen der Kreuzigung das verheißene, damit verbundene tausendjährige Reich nicht beginnen. Und da hineingeschoben ist nun die Zeit der Gnade. Und das ist heute noch, die heute am Abschluss steht. Und dann wird am Ende, oder sagen wir in der Gerichtszeit, die den Abschluss oder nach der Gnadenzeit beginnen wird, und die Gerichtszeit, die zwischen der Gnadenzeit, am Ende der Gnadenzeit und vor dem tausendjährigen Reich sich bewegt, es handelt sich nach Daniel 9 um 7 Jahre, ist die 70. Jahrwoche nach Daniel 9, Vers 24 bis 27. Um diese Gerichtszeit geht es, die hineingeschoben ist, um den Sünden Israels ein Ende zu machen. Dann wird er zu ihren Herzen reden. Und um diese Geschehnisse dreht sich's hier schon verbindend.
Im Text aber sagt es vorhin, die Stelle aus Matthäus 11, die das dem Himmelreich Gewalt antun, die werden es an sich reißen. Was bedeutet das? Kannst du das vielleicht näher auslegen? Die Stelle ist mir sehr dunkel, schon seit langer Zeit alt.
Ich bin durch die Gnade des Herrn gerade dran und lege die 10 Himmelreichsgleichnisse aus und 4 sind fertig, im 5. bin ich bald fertig. Nun, es geht hier um die Frage, was ist das Reich der Himmel oder das Himmelreich? Interessant ist, dass wir den Ausdruck Reich der Himmel nur im Matthäus-Evangelium finden, und zwar 32 Mal. Und wir haben im Matthäus-Evangelium 10 Himmelreichsgleichnisse. Und diese 10 Himmelreichsgleichnisse finden wir 6 davon in Matthäus 13, von Vers 24 bis 56 haben wir gleich 6. Und dann haben wir in Matthäus 18, in Matthäus 20, in Matthäus 22 und das letzte ist in Matthäus 25, 1 bis 13. Das ist. Und diese Himmelreichsgleichnisse haben eine gewaltige Symbolik. Sie fangen also an mit einem Gegenstand im ersten, ein Feind wirkt dagegen, gegen die Aussaat. So ist auch die Handlung chronologisch geordnet, und zwar von der Aussaat bis hindurch zum letzten, bis der Bräutigam wiederkommt. Und so haben wir also im ersten Himmelreichsgleichnis einen Gegenstand, ein Feind. Das zweite Himmelreichsgleichnis hat zwei Dinge zum Inhalt, und zwar erstens dieser Baum und zweitens die Vögel. Dieser Baum stellt die Weltgröße dar und die Vögel die satanischen Gäste. Dann haben wir das dritte Himmelreichsgleichnis. Da haben wir im dritten Himmelreichsgleichnis drei Dinge. Sauerteig, Weib und Mehl. Und dann wird diese drei noch einmal unterstrichen mit drei Maß Mehl. Und so geht's hindurch bis zum letzten und zehnten Himmelreichsgleichnis, deshalb 10 Jungfrauen. Dieses Reich der Himmel ist ein Abschnitt von der Ankunft des Sohnes des Menschen bis zur Übergabe des Reiches des Vaters an Gott nach 1. Korinther 15, Vers 24, damit Gott alles in allem sei. Und alles, was dazwischen ist, behandelt das Reich der Himmel, auch die Hochzeit, alles das, was wir in diesen Himmelreichsgleichnissen haben. wo er als König, als Sohn des Königs herrschen wird, aufs tausendjährige Reich natürlich gerichtet. Wir haben in Lukas die Ausdrucksart Reich Gottes. Und der Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es zielt auf Christus selbst hin. Wer in dieses Reich der Himmel einziehen will, muss Gewalt anwenden. Er muss sich mit Gewalt losreißen von den Dingen der Sünde. Während das Himmelreich primär auf die Heilsgeschichte Israel deutet, nämlich als der Herr Jesus auf dieser Erde war, dann, wenn die zwei Zeugen in der Gerichtszeit sein werden und das tausendjährige Reich, so kann man das Reich der Himmel auf die Gemeinde nur sekundär anwenden, während umgekehrt Reich Gottes primär für die Gnaden- oder Gemeindezeit anwendbar ist und sekundär auf die übrige Zeit. Das ist etwa mit wenig Worten differenziert gesagt, was zwischen Reich der Himmel und Reich Gottes der Unterschied ist. Und wer nun in der Ordnung, die besteht, hineindringt, soll das mit Gewalt tun. Die Zeichen waren gewaltig in der Einleitung, der Jesus sah, als sie das Evangelium des Reiches predigen mussten, da sagt er, wecke Tote auf, heilet Kranke, treibe Teufel aus, alle lauter solche Sachen. Das waren gewaltige Dinge, mit denen sozusagen das Reich Gottes oder das Reich der Himmel begonnen wurde. Und da war die Gewalt Gottes auch dahinter. Die Gewalt Gottes. Und wir müssen dann in der Ordnung des Reiches der Himmel oder des Reiches Gottes eindringen. Heute in der Zeit der Gnade durch zwei Dinge, Buße und Glauben. Das sind die zwei Himmelreichsschlüssel, von denen der Jesus noch zum Petrus in Matthäus 16 sagt, Vers 19, glaube ich, er wird ihm die Schlüssel des Reiches der Himmel gegeben und den ersten Schlüssel, damit schließt er das Himmelreich den Israeliten auf. Das haben wir in Apostelgeschichte 2, Vers 42, ne? 38. Und den zweiten Himmelreichsschlüssel, da schließt er den Heiden das Evangelium auf. Das ist in Apostelgeschichte 10, Vers 43, sowas. Wenn man alt wird, kann man nicht mehr alle Bibelstellen merken. Das ist entschuldigen. Aber ich möchte darum bitten, dass wir das Wort Gottes inhalieren, wisst ihr, richtig einnehmen. Das brauchen wir, das ist wichtig, damit wir die Zusammenhänge des Wortes Gottes erfassen.